Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ob es der Klimawandel ist, neue Impfstoffe oder die Seuchen, gegen die diese Serien helfen sollen, die großen Themen unserer Zeit werden zwar wissenschaftlich gründlich erforscht, aber was dabei an Fakten herauskommt, wird mit immer wieder überraschender Heftigkeit angezweifelt. Dagegen kann, wenn es gut läuft, eine Portion Science-Busters helfen. Das Wissenschaftskabarett, das feiert in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag und da hat dazu ein Buch herausgebracht mit dem wunderbaren Titel Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht daran glaubt. Ich bin jetzt mit dem österreichischen Kabarettisten Martin Puntigam verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Puntigam.
Hallo, schönen guten Morgen aus Wien.
Guten Morgen. Sie haben ja selbst, bevor Sie ganz Kabarettist wurden, mal Medizin studiert. Hatten Sie da schon eine Ahnung, dass man mit Humor vielleicht doch besser aufklären und sogar helfen kann als mit trockener Wissenschaft allein?
Naja, Ahnung habe ich nicht gehabt, dass Humor hilft, sondern das hat mir ja schon durch mein bisheriges Leben bis dahin geholfen. Also ich habe schon gewusst, dass das Leben angenehmer ist, wenn man es mit Humor fassen kann. Dass ich dann später allerdings so in den Fokus als Rosa Master of Ceremony der Wissenschaftskommunikation rücken werde, da habe ich noch keine Ahnung gehabt damals.
Was war denn die Grundidee, als das vor 15 Jahren losgegangen ist mit den Science Busters? Was wollten Sie da eigentlich machen?
Nein, in Wirklichkeit war es das österreichische Beamtendienstrecht schuld dran, weil Heinz Oberhommer ist emeritiert worden, pünktlich mit 65 Jahren und hat aber das Gefühl gehabt, er möchte sie jetzt noch nicht in seinen Schuppen einordnen lassen und warten, bis er ablebt, sondern er möchte der Welt von Wissenschaft erzählen, wie faszinierend ist, wie wichtig das ist und dass es besser ist, dass man sich damit auskennt, weil seit 250 Jahren Naturwissenschaften alles bestimmen, was unser Leben relevant macht und ob man das jetzt mag oder nicht, ob man dagegen schreit oder nicht, ist völlig egal. Es ist so und da ist es doch besser, man kennt sich damit aus, zumal das ja wirklich wunderbar faszinierend und interessant ist, deutlich interessanter als alle Heilsgeschichten zusammen.
Sie arbeiten ja da gegen Skeptiker an, aber sitzen die nicht auch in den eigenen Reihen, also so verständlich und mit Humor Wissenschaft zu vermitteln, das ist ja unter Wissenschaft komischerweise gar nicht so gut angesehen. Woran liegt denn das?
Ja, da muss man erstens einmal den Begriff Skeptiker präzisieren. Also das, was Sie in der Öffentlichkeit als Impfskeptikerin oder Wissenschaftsskeptikerin bezeichnet, das sind oft entweder Menschen, die keine Ahnung haben oder die Angst haben oder die zu faul waren zu fragen oder zu faul sind zu lesen oder zu studieren oder halt mit der Unwissenheit und der Angst Geschäfte machen. Also das hat mit Skeptizismus überhaupt gar nichts zu tun. Innerhalb der Wissenschaftscommunity, zu der ich ja nicht gehöre, ich bin ja immer Kabarettist gewesen, ganz kurz nach dem Medizinstudium, das waren ja nur 4 Semester in Wirklichkeit und vor der ersten großen Prüfung habe ich mich dann geschlichen ins Kabarett. Das kommt unter anderem wahrscheinlich daher, dass Forschen sehr aufwendig und anstrengend ist und man muss sehr lange, sehr geduldig, sehr präzise arbeiten und dann weiß man viel. Und dann ist es sehr schwierig, von dem vielen Wissen, das man sich in einem Fachgebiet erarbeitet hat, was wegzulassen aus Angst, dass es dann falsch wird. Deshalb ist das ja ein eigener Beruf mittlerweile, Wissenschaftskommunikator, Kommunikatorin, weil das gar nicht so einfach ist, zu kürzen und wegzulassen. Weil mit jeder Kürzung wird es ein bisschen weniger ganz richtig und man muss sich halt Mühe geben, rechtzeitig zu bremsen, bevor es beginnt, falsch zu werden. Und das ist viel Arbeit und viel Mühe, die muss man sich unter Umständen nebenbei machen, weil es eben im akademischen Betrieb, dem Vernehmen nach, gar nicht so hoch angesehen ist, dass man die Öffentlichkeit auch über das aufklärt, was man denn so herumforscht. Wobei man sagen muss, das ist nicht zuletzt durch unser segensreiches Wirken in den letzten 15 Jahren besser geworden.
Ist klar. Jetzt war es ja während der Pandemie so, dass Wissenschaftler auf einmal viel mehr in der Öffentlichkeit standen und auch wahrgenommen wurden. Manche waren ja richtige Medienstars. Aber das kam dann auch wieder nicht so gut an. Und viele Wissenschaftler haben sich dann auch gegenseitig widersprochen. Würden Sie sagen, dass so in den letzten Corona-Jahren jetzt die Wissenschaftlichkeit auch nochmal besonders gelitten hat?
Ganz im Gegenteil. Also Widerspruch in der Wissenschaft ist ja eigentlich Teil des Konzepts. Es ist vielmehr das große Problem, dass das Konzept Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig bekannt gemacht und popularisiert worden ist, weil es natürlich eine ganz eigene Art ist zu denken und die Welt zu sehen und auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn man das weiß, ist Widerspruch einmal überhaupt kein großes Hallo, sondern dann ist kein Widerspruch ein großes Hallo in der Wissenschaft. Also das ist nochmal, wenn man sagt, die Wissenschaftler, die widersprechen sich ja selber, dann hat man noch nicht sehr viel verstanden von Wissenschaft. Dann kann man was sagen, weil man kann immer was sagen, aber man, wie soll man sagen, man erhöht dadurch den Anschein der eigenen Kompetenz nicht rasant. Und auf der anderen Seite haben Sie so viele Leute mit Wissenschaft beschäftigt. Es gibt so viele Wissenschaftskommunikationskanäle mittlerweile. Also seit wie wir angefangen haben, sind wir auf die Bühne gegangen mit Live-Shows. Dann hat es eine Radiokolumne gegeben. Irgendwann haben wir ein Buch geschrieben. Aber mittlerweile gibt es YouTube-Kanäle, die von einem der neuen Mitglieder der Science Busters befüllt werden. Es gibt einen Podcast. Es gibt Fernsehshows seit vielen Jahren. Also es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, wenn man schaut, wie über Wissenschaft geredet wird und da leicht verständlich geredet wird, dass einzelne Hahnenkämpfe, wenn es die denn wirklich gegeben hat, da eigentlich nicht groß ins Gewicht fallen. Also ich glaube, dass die Wissenschaft nicht gelitten hat, sondern viel mehr profitiert hat davon. Und es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Und ganz kurz noch zum Schluss, wenn man sagt, es sind manche Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen Popstars geworden, dann ist das schön. Ich finde das ja gut, wenn einmal über Wissenschaft geredet wird und nicht über irgendwelche anderen Banalitäten in den Weltnachrichten. Aber im Vergleich zu dem, wie populär etwa Albert Einstein Anfang des letzten Jahrhunderts war, da ist das regionale Aufmerksamkeit, die diese Wissenschaftler bekommen haben und hat mit der Popstar-Popularität von damals gar nichts zu tun. Also da müssen wir uns noch gehörig anstrengen, dass wir wieder dorthin kommen.
Müssen Sie noch viele Kabarettprogramme machen. Aber abgesehen davon, Sie haben ja gesagt, diese Skeptiker, wenn man beim Thema Impfen mal bleibt, die haben sich einfach nicht richtig informiert. Aber mir kommt es manchmal vor, wenn man mit solchen Leuten ins Gespräch kommt, ob das der Klimawandel oder das Impfen oder was auch immer ist, dass die eigentlich so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, einen dann mit so Pseudo-Fakten irgendwie bombardieren. Die glauben ja tatsächlich, dass das, was sie haben, auch Fakten sind, mit denen sie gegenargumentieren können. Was sagen sie denen? Mir fällt dann immer die Kinnlade runter und ich weiß dann gar nicht mehr, was ich sagen soll.
Na, es ist ein bisschen schwierig, weil Glauben ist ja eigentlich vor Wissen institutionell festgelegt worden. Also Glauben gibt es schon viel länger. Das sind dann die Religionen geworden. Und es ist noch nicht so lang her, dass Religionen im wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Alltag so wenig zu sagen haben wie heute. Das sitzt natürlich tief und wir Menschen sind ja, wenn die der Evolutionsbiologie, die mir erzählt worden ist, glauben möchte und das möchte, sind ja angewiesen darauf, dass wir Sachen glauben. Also wir können ja nicht alles wissen und müssen immer wieder mal Annahmen treffen, wie das in der Wissenschaft heißt. Das heißt, was zu glauben, ist ja noch nicht grundsätzlich was Schlechtes und man muss ja auch an irgendwas glauben, dass man Erfolg hat, dass unser Buch sie millionenfach verkaufen wird zum Beispiel. Kann man ja glauben, aber dann muss man es halt mit den Fakten abgleichen und dann kommt man unter Umständen zu ein bisschen einem wahrhaftigeren Ergebnis. Aber das ist ja der große Service unseres Buchs, dass die Wissenschaft eben auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Das ist ein Gratis-Service für alle. Also egal, woran man glauben möchte, Homöopathie, TCM, Psychoanalyse, Astrologie und irgendwelche Verschwörungserzählungen, egal welchen Quatsch, die Wissenschaft gilt trotzdem.
Das muss man jetzt auch nochmal sagen, das Buch ist wirklich eine schöne Mischung aus Fakten und sehr schönen Geschichten und Anekdoten dazu. Eins zum Beispiel, da ist ein Zitat, wenn es vorne juckt und hinten beißt, nimm Kloster Frau Melissengeist. Das bringt zwar nichts bei Infektionen, aber sie erzählen dann im Buch, dass Nonnen tatsächlich bei der Impfstoffentwicklung eine Rolle gespielt haben. Wie das denn?
Ja, also HPV ist ja wirklich eine der großen Erfolgsgeschichten der Impfstoffentwicklung, weil es gelungen ist, ein Virus zu identifizieren, das Krebs auslösen kann. Und es gibt eine Impfung und wenn man rechtzeitig impft, ist man gefeit vor dieser Krebserkrankung. Das ist ja ein Riesenerfolg. Und auf die Spur ist man dem gekommen, weil auffällig viele Nonnen, also Klosterschwestern, schon Ende des 19. Jahrhunderts keinerlei Gebärmutterhalskrebserkrankungen aufgewiesen haben, aber Leute, die sexuell aktiv waren, also Frauen in dem Fall, schon. Und dann hat man das untersucht und lange, bevor man natürlich gewusst hat, was ein Virus ist und die Zelle genau beschrieben hat, ist man dann draufgekommen, dass es da einen Zusammenhang geben muss. Und Harald Zurhausen, wenn ich den Namen richtig wiedergebe, ein deutscher Mediziner, der dann später den Nobelpreis gewonnen hat, oder Virologe, der hat dann den Zusammenhang eindeutig feststellen können, dass das humane Papilloma-Virus, dass das verantwortlich ist für eine Vielzahl von Krebsen, unter anderem Gebärmutterhalskrebs. Aber das ist die schlechte Nachricht, es fühlt sich auf allen Schleimhäuten wohl, aber die gute Nachricht ist, man kann auch Buben dagegen impfen, also Jungen, wie man bei Ihnen sagen würde. Und dann sind die gefeit davor. Also da haben die Beobachtung von Klosterschwestern, damals hat es ja, muss man ehrlicherweise sagen, auch noch viel mehr gegeben. Also heute ist es ja schon ein bisschen eine Aufgabe, eine Klosterschwester zu beobachten oder gar mehrere auf einen Haufen, aber damals war das noch leichter. Und da hat man dann die richtigen Schlüsse gezogen. Und noch ein Fun Fact, weil unser Buch ist ja gespickt mit Smalltalk-Hilfen, damit man immer wieder mal was sagen kann, wenn man Menschen gegenübersteht, die man kaum kennt oder nicht leiden kann, aber trotzdem was reden möchte. Möglicherweise ist der Wolperdinger durch die Beobachtung von an HPV erkrankten Hasen entstanden. Dort heißt es ein bisschen anders, das heißt Kaninchen, Papilloma virum, weil es ja keine Menschen sind, das heißt nicht Humanes. Und denen wachsen dann komische Verwachsungen aus dem Gesicht, die sie teilweise am Fressen hindern. Und das gilt als eine der möglichen Quellen für die Entwicklung von so Kombinationstieren wie dem Wolperdinger.
Also eine super Fundgrube, dieses Buch, Martin Puntigam. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute nach Wien.
Danke vielmals.
Und schönen Tag. Und das Buch der Science Busters ist unter dem Titel Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, beim Hansa Verlag erschienen. Und die Science Busters sind auch im Oktober in Österreich auf großer Tournee.
Der Mops des Monats.
Das Schlauste für die Platzierung eines Buchs im Buchladen ist natürlich, die annoncierte Handlung in einen Buchladen zu verlegen. Wie in Die Buchhändlerin von Paris oder etwas gewagter Mord im Buchladen. Apropos Mord. Hier hat sich das achtsame Morden fest im Buchhandel etabliert, seit es zum ersten Mal auf der Mops-Shortlist aufgetaucht ist. Aktuell als Achtsam Morden die Box, Achtsam Morden im Hier und Jetzt und sozusagen das Gegenteil, Achtsam Morden am Ende der Welt. Und wer darauf keine Lust hat, kann wieder auf Tod unter Gurken 3 zurückgreifen. Liegt es an Ihnen oder an uns, dass wir uns inzwischen sofort mit einem Titel identifizieren können wie »Ich bin bekloppt und ich bin nicht der Einzige«, ergänzt um »Da, wo sonst das Gehirn ist«. So krass beginnt der Herbst beim Mops. Kaum kann man nicht mehr grillen, außer Klaus. Klaus grillt und das auch noch im September. Aber sonst gehen wir lieber rein, weil es kühler wird und auch ein bisschen dunkler. Und schon schlagen sie zu, als hätten wir längst tiefsten Winter. Der Duft von Tee und Winter, ein Wintertraum in London, Winterblütenmagie, Winterzauber in den Hamptons, Winterträume im Schnee, Winterküsse unterm Nordstern, Wintermeer und Bernsteinherzen oder kurz und kalt Schnee. Auffallend bleibt, dass einem bei den meisten Titeln kalt wird. Herbst in Wien klingt schon nicht warm. We fell in love in October erst recht nicht und dann sogar zu kalt für Neapel. Trotzdem nicht vergessen, nicht heizen. Also ziehen wir uns in die Küche zurück und machen es uns mit Kochen am offenen Herzen gemütlich. Oder mit diesem Echo auf den diesjährigen Februar-Mops im Regenbogen der guten Laune bin ich das Beige. Vom Buffet der guten Laune nehme ich die sauren Gurken. Generell ließe sich auch eine spezielle Mops-Ausgabe, also eine Version für Buchtitel, von diesem Titel vorstellen. Respekt zu diesem Deutsch, Sprachpannen auf massiv dünnem Eis. Der schmale Grat der Titelpointe wird oft durch eine minimale Verschiebung betreten. In Vom Wind verweht ist es zum Beispiel nur ein Buchstabe, der fehlt zum berühmten Original. In Die Muskeltiere und Ewig Fünfter ist es ein Buchstabe zu viel. In Alle Jahre nie wieder ein Wort zu viel und in Schokus Pokus ein Sch. Letzteres richtet sich an Kinder. Sollten Sie solche haben, gibt es ist ja gerade eine Zeit der Hilfspakete, im Buchhandel das Hilfspaket Artgerecht durch den Familienalltag und Wie man Kinder und trotzdem was vom Leben hat. Der Mops des Monats zum Auftakt dieses Bücherherbsts geht an einen Titel, der paritätisch zwischen Englisch und Deutsch changiert, also auf eine Unentschiedenheit hinweist, darauf, dass der eine Teil eigentlich nicht zum anderen gehören mag und der dadurch darauf verweist, dass man eh nie wissen kann, wo man eigentlich wirklich hingehört, oder? Der Mops des Monats September geht an Absolutely Ausgesperrt.
Hans von Trotha kürte den Mops des Monats, diesmal Absolutely Ausgesperrt, was auch immer damit gemeint sein mag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Vom Leben in der Provinz erzählt der französische Schriftsteller Nicolas Mathieu, der für seinen Roman Wie später ihre Kinder den Prix Goncourt bekommen hat. Nach dem Bestseller Rose Royale ist jetzt ein neuer Roman des 1978 in Lothringen geborenen Autors erschienen. Connemara heißt das Buch. Dirk Furich hat es gelesen. Connemara, da ist mir sofort eine Gegend in Irland eingefallen. Wie kommt das denn in die französische Provinz? Was bedeutet der Titel?
Ja, ich wollte gerade sagen, Sie haben es auch schon richtig ausgesprochen, nämlich mit englischem Zungenschlag. Und tatsächlich, das ist eine Landschaft in Irland, die aber von dem Sänger Michel Sardou, dem berühmten französischen Chansonnier, besungen wird in einem berühmten Chanson, Les Lacs du Connemara. Das ist ein sehr schwelgerischer, ja, ein Ohrwurm. Da geht es um tiefe, dunkle Seen, um heroische Vergangenheit, Einsamkeit, Sehnsucht. Und das ist in Frankreich so eine, ja, für viele Leute eine grandiose Hymne, so eine Art Gassenhauer. Für andere ist es bombastischer Kitsch. Weiß nicht, vielleicht kann man das vergleichen mit Helene Fischer oder so, Atemlos durch die Nacht. So etwas wie, das ist dieser Song, dieses Chanson. Und das ist so eine Art Leitmotiv für dieses Buch.
Also ein Popsong, aber trotzdem melancholisch. Zieht sich diese Stimmung, so ein bisschen Schwermut denn auch durch das Buch?
Ja, das Buch ist etwas schwermütig. Es geht darum, eine, ja, das Lebensgefühl einer Epoche oder einer Generation, muss man sagen, auszudrücken. In seinem vorherigen Roman ging es ja um Jugendliche, die in der Provinz heranwachsen und so haltlos suchen, wo kommt man hin, und letztlich aber alle da bleiben, wo sie sind, nämlich in Lothringen, in der Gegend um Nancy herum. Und jetzt geht es um die Generation der 40-Jährigen. Das ist auch die Generation, der Nicolas Mathieu selber angehört. Nicolas Mathieu ist auch in Épinal geboren. Das ist in der Nähe von Nancy, am Fuße der Vogesen. Und darum geht es. Also die Handlung spielt dort. Es spielt in dieser Generation der 40-Jährigen. Es geht um eine junge Frau, die den Aufbruch geschafft hat nach Paris, ist sehr erfolgreich geworden, war auf Eliteschulen, ist Unternehmensberaterin, hat dann einen Burnout, kommt zurück nach Nancy, auch um ihren Kindern eine bessere, einfachere Jugend zu ermöglichen. Das kennen wir ja auch hier in Deutschland vielfach, die Liebe, die neue Liebe zum Land, das spielt hier alles eben auch eine Rolle. Und das hat so ein bisschen was Nostalgisches, ohne aber, dass es kitschig wird.
Aber diese, also es geht wieder um diesen Widerspruch zwischen Provinz und Metropole oder Tradition und Moderne. Ist das nicht so sehr gängig in der französischen Literatur, fast schon ein bisschen verbraucht als
Thema? Ja, wenn Sie das so sagen, könnte man das durchaus so sehen. Es ist natürlich ein Motiv, das sich seit dem 19. Jahrhundert schon durch die französische Literatur zieht. Hat natürlich auch mit der Zentralisierung zu tun, Paris als dieses dominante Zentrum und die Provinz, die oft so ein bisschen abgehängt wirkt, was in den letzten Jahren ja gerade immer mehr und stärker betont wird. Könnte man sagen, ist irgendwie ein olles Thema. Wenn man jetzt ganz kritisch hinschaut, ist auch wenig überraschend, dass diese Hélène, diese Protagonistin, zurückkommt und sich in eine Jugendliebe verliebt. Also könnte man sagen, der Klassiker, ja. Das ist ein junger Mann, den sie immer angehimmelt hat. So ein ganz gut aussehender, gut gebauter Eishockeyspieler, der dann sehr erfolgreich wurde, der aber natürlich auch geschieden ist, ein Kind hat, haltlos ist, der in dieser Provinz immer verhaftet gewesen ist, auch gar nicht weg will. So, und zwischen denen entspinnt sich dann etwas, dass das nicht klappt, ist auch klar. Also man kann sagen, ja, es ist so ein bisschen abgegriffen, aber was ja die Literatur von Nicolas Mathieu ausmacht, ist der Stil und die genaue Beobachtung seiner Figuren. Also er schafft es wirklich sehr genau, dieses Lebensgefühl zu beschreiben, wie die Leute angezogen sind, wie die sich verhalten, auch wie jetzt der Gegensatz ist zwischen Leuten, die in so einer Art Start-up-Unternehmensberatung arbeiten, die dann wiederum auch in Nancy angesiedelt ist, die so jung und hip sind und so an die Zukunft glauben und gegen Bürokratie sind und so weiter. Natürlich lächerlich auch. Und Nicolas Mathieu zeichnet das wahnsinnig fein. Genau wie er andererseits diese Verhaftetheit in den Traditionen, dieses nicht loslassen können, dieses an alten Häusern hängen, überhaupt nicht sich bewegen von seinen anderen Protagonisten, also vor allem von der Jugendliebe, wie er das so ganz, ganz genau pointillistisch fast zeigt, oft an kleinen Gesten, an kleinen Beschreibungen. Das ist wirklich großartig, muss man sagen. Also er schafft es wirklich da, eine ein Lebensgefühl, Menschen zu zeigen, Charaktere herauszukitzeln, dass das extrem plastisch wird.
Ist das auch das, was einen dann da so reinzieht oder was dann auch diese Art von Romanen so nahbar macht?
Ganz genau. Es ist nämlich, und damit kommen wir vielleicht nochmal auf dieses Lied zurück, das ja sehr schwelgerisch ist und pathetisch, habe ich gesagt. Also er schafft es, einen auch emotional als Leser da sehr stark reinzuziehen und man erkennt sich auch wieder, gerade wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht in eher einer provinziellen Gegend aufgewachsen ist. Also er schafft es, einen da wirklich hineinzuziehen und in die Verästelung des Gefühlshaushalts seiner Figuren da wirklich, ja, wirklich praktisch hineinzudrücken auch, sodass man die Atmosphäre erspüren kann und auch diese ganzen Zweifel, die viele, ja, es geht ja auch um Kleinbürgerlichkeit auf dem Land. Diese ängstliche Kleinbürgerlichkeit, die wir ja vielleicht alle oder viele von uns auch in uns haben, dass das sehr stark herauskommt. Und dadurch wirken diese Romane oder gerade dieser Roman, der noch viel stärker ist als sein Vorgängerroman oder seine beiden, weil er einfach auch viel breiter erzählt, dadurch wirken diese Romane, dieser Stil wirkt so dicht und so hervorragend.
Dirk Furich über den neuen Roman von Nicolas Mathieu Connemara aus dem Französischen von Lena Müller und André Hansen übersetzt und erschienen ist das Buch beim Hansa Verlag Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Right. Driving along in my car, I turn on the radio. Aretha Franklin came on, singing about the resurrection of Lazarus.
Aretha Franklin im Autoradio.
For no reason, I burst into tears.
Er muss so weinen,
crying so hard that I had to pull over and stop.
Dass er anhält.
When I finally got to where I was going,
als er ankommt,
a friend came running and said,
sagt ein Freund, deine Oma ist tot.
Your mother just called. Your grandma is dead.
Der NASA-Ingenieur, der neulich...
Hatte der auch mit dem Mond zu tun?
Ja, der war aus Wolfhagen. Ein kleiner Junge aus Wolfhagen.
Und dann hatte er mit dem Mond zu tun?
Ja, hatte er mit dem Mond zu tun. Er kam aus Florida mit seiner Frau, eine Weitreise.
Na, eine weite Reise.
Er sagte, wenn sie ein Paar in den Weltraum schicken, dann kann man sicher sein, dass nichts passiert ist. Da!
Ja?
Die Küsse fliegen schneller vorbei, als sie platziert werden können.
Dann sind sie sozusagen... andauernd unterwegs, diese Küsse?
Mhm.
Wie hieß der Mann nochmal?
Ralf?
Ziemlich besorgt schaut Europa nach Italien, wo sich ein Rechtsbündnis als Sieger der Wahl präsentiert und die künftige Ministerpräsidentin aller Voraussicht nach die Rechtspopulistin Giorgia Meloni sein wird. Wie Autorinnen, Intellektuelle und Verleger das Wahlergebnis aufnehmen, darüber möchte ich mit unserer Italien-Kennerin Maike Albart sprechen, die ich in Farnese erreiche. Guten Morgen, hallo Maike.
Guten Morgen.
Wie erleben Sie die Italiener in den letzten Tagen? Wie ist die Stimmung?
Die Stimmung ist angespannt, aber gerade die Intellektuellen, die Schriftstellerinnen und auch von Seiten der Verlage und Veranstalter war von Anfang an, also seit langem, prognostiziert worden, dass die Wahl so ausgeht, wie sie ausgegangen ist. Also man ist eigentlich weniger erschrocken als jetzt wirklich konzentriert und befasst damit, das Ganze zu analysieren und sehr genau hinzugucken, wer zum Beispiel auch die Ultrarechte gewählt hat und auch darauf aufmerksam zu machen, das hat Helena Janicek gerade geschrieben, dass das Ganze schon mit Berlusconi begonnen hat. Also dass seit 1994 eine rechte und auch rechtspopulistische Haltung sehr salonfähig geworden ist und dass das deshalb auch gar nicht überraschend ist, dieses Ergebnis.
Wenn Sie sagen, das wird analysiert, warum jetzt so viele Leute so gewählt haben, was kommen denn da für Ergebnisse dabei raus? Also was sind die Ursachen dafür?
Bei den Ursachen sagt man, dass Europa und auch wir in Deutschland unterschätzt haben, wie schwach Italien ist und wie fragil auch dieses Bürgertum inzwischen geworden ist. Also ich erinnere mich sehr gut an die Situation nach der Finanzkrise 2008. In Italien war es so dramatisch, auch in den Jahren danach, wie sonst nur nach einem Krieg. Und da haben wir das Land auch wirklich im Stich gelassen, wenn Sie denken an die berühmte schwarze Null von Herrn Schäuble. Und damals schon sind mit Salvini ja diese ganzen Parolen wirklich sehr stark im Kommen gewesen. Also Italien zuerst, gegen alle Einwanderer, dass man Italien wieder stark machen muss. Und jetzt wird sehr genau hingeschaut, wie Meloni, das hat Marco Belpoliti zum Beispiel getan, ein sehr wichtiger Literaturwissenschaftler und Autor hier in Italien, mit dem ich auch sprechen konnte, der analysiert hat, was für Begriffe Meloni gebraucht hat in ihrer Rede nach dem Wahlsieg. Sie hat zum Beispiel sofort von der Nation gesprochen, Italien, und nicht mehr von dem Land, was ja eigentlich ein sehr viel wärmerer Begriff gewesen wäre, sondern von der Nation, was abstrakter ist. Sie hat sich als Patriotin bezeichnet und nicht als Bürgerin. Sie versucht, das Vokabular der französischen Revolution, also den Citoyen, das zu vermeiden und auf dieses faschistische Begriffsgebaren auch zurückzukommen. Und dann hat sie sofort davon gesprochen, dass sie die Italiener nicht betrügen würde. Und das hat Marco Belpoliti auch in den Vordergrund gestellt, hat gesagt, das sei schon eine eigentümliche Wortwahl, dass sie jetzt darauf zurückkommt und sagt, es ginge eben darum, jetzt Italien zu verteidigen. Und ich glaube, das war mein Eindruck in den Gesprächen mit auch Literaturwissenschaftlern, Kritikern und Schriftstellerinnen, dass man hier sehr sieht auch dieser Populismus, der sich durchgesetzt hat, und dass es zusammenhängt mit so einer Unsicherheit und einer Schwäche, und das doch aus der Mitte heraus, also dass das Land so verarmt ist, sehr stark diese Wahl nach rechts geht, und dass es zu tun hat mit dem Wunsch, etwas zu bewahren. Also es geht um die Vergangenheit, es geht eigentlich jetzt nicht um die Zukunft und darum, irgendetwas gestalten zu wollen. Und das ist das Dramatische, und da müsste natürlich auch eine Gegenbewegung dann langsam einsetzen.
Sie haben ja auch mit Verlegern gesprochen, mit Autoren und Autorinnen. Gibt es da schon Befürchtungen, was jetzt diese Dominanz der Rechten vielleicht auch für die Kultur mit sich bringen wird?
Nein, denn eigentlich ist die Kultur schon seit Jahrzehnten in der Defensive. Also die ist sowieso ein Nischenphänomen und hat sich auch finanziell längst im Grunde genommen abgelöst von öffentlichen Geldern. Also morgen beginnt zum Beispiel in Norditalien von Helena Janicek initiiert ein Festival in Gallarate, das Valeria Parella, die neapolitanische Schriftstellerin, eröffnen wird. Und die bekommen schon lange kein Geld mehr, nicht mal mehr die Räumlichkeiten von der öffentlichen Hand. Also da ist sowieso klar, dass man sich da in einem Bereich bewegt, der sich unabhängig zeigen muss. Dann Helena Janicek arbeitet für Feltrinelli, also für den großen Verlag von Gian Giacomo Feltrinelli gegründet, mit einer langen linken Tradition. Auch dort ist eher so, dieses Phänomen, dass man die Zähne zusammenbeißt und ganz einfach weitermacht. Also Krisen sind ja für die Kultur nicht unbedingt schlecht. Sie muss dann eigentlich versuchen, sich neu zu orientieren. Und es ist auch so, dass in den Verlagen sowieso, ähnlich wie in Deutschland, schon seit langem eine Krisenstimmung herrscht, weil die Verkäufe so stark eingebrochen sind. Und Italien ist das einzige Land, darauf haben mich Valeria Parella und Helena Janicek auch aufmerksam gemacht, wo der Durchschnittslohn noch einmal um 2,9% gesunken ist. Also das einzige in der EU. Das heißt, die Situation ist hier wirklich sehr, sehr schwierig. Und man versucht in der Kultur auch mit den dritten Programmen des Fernsehens und des Radios eigene Standpunkte zu entwickeln und die Zivilgesellschaft zu stärken. Und das funktioniert dann in dieser Nische erstaunlich gut. Es ist aber so, dass sich das politisch noch überhaupt nicht abzeichnet, weil es keine Partei gibt, die das abbildet. Und was alle auch sagen, darauf hat mich auch Gianluigi Simonetti aufmerksam gemacht, es ist so, dass in Italien diese politische Stimmung extrem volatil ist. Also das ändert sich sehr schnell. Renzi hat mal vor einigen Jahren, ist nicht lange her, 42% bekommen und danach dann nur noch die Hälfte. Oder Salvini ist ein ähnliches Phänomen. Der Scharfmacher von der Lega, der sich ja immer wieder als Rassist auch profiliert hat, auch der hat alle Zustimmung verloren. Die Cinque Stelle sind auch sehr, sehr runtergegangen mit ihrer Zustimmung. Also das heißt jetzt nicht, das ist aber auch eine Gefahr, weil es natürlich bedeutet, dass die politischen Anführer sowieso immer sehr schwach sind. Also auch, dass es da eigentlich notwendig wäre, die Institutionen zu stärken. Und so eine technokratische Regierung, wie sie jetzt unter Draghi war, das führt auch zu einer Politikverdrossenheit, dass die Leute dann sagen, sehr hat man ja nachgedacht, auch über diese die mangelnde Wahlbeteiligung, es hat sowieso keinen Zweck. Und dieser Antipolitikstil, also es machen sowieso immer dieselben, diese Art von Elite, die sich da irgendwie zusammentut und das Land regiert, dann ist es auch egal, ob ich jetzt zur Wahl gehe. Und es ginge eben jetzt darum, auch gerade von Seiten der Kultur irgendwie wieder zu stärken, auch die Notwendigkeit, dass man teilhat an der Politik und an der Kultur.
Maike Albart, vielen Dank für diese Eindrücke aus Italien.
Straßenkritik.
Ich heiße Silke Schmidt-Röhl, wohne in Frankfurt und habe Glitterschnitter von Sven Regner kürzlich gelesen. Das spielt mit den gleichen Charakteren, die ja schon in ganz vielen Sven Regner-Büchern vorgekommen sind, mit vor allen Dingen Frankie Lehmann, dem kleinen Lehmann-Bruder. Und der arbeitet auch schon in der Kneipe. Es gibt eine verrückte Konzeptart-Kombo mit Raimund und Charlie, die für die Wall City Noise in Berlin üben. Und passieren tut wahnsinnig viel Kleines, aber nicht wahnsinnig viel Großes. Aber es ist so, wie man geht in sein Lieblingscafé. So ist dieses Buch, wenn man die Sven Regner-Bücher um die Lehmann-Brüder mag. Und diesmal spielt es in den 80ern in Berlin. Das fühlt man auch richtig in dem Buch. Ich finde es super und ich freue mich schon auf die nächste Geschichte um die Lehmann-Brüder und Charlie und Raimund und alle diese Leute.
Silke Schmidt-Trüh aus Frankfurt liest also von Sven Regner den neuen Roman Glitterschnitter. Erschienen ist er beim Galliani Verlag und er kostet 24 Euro. Eine Buchhandlung, in der es auch mal gehaltvolles Abendbrot gibt, quasi mit Leseempfehlungen garniert, das ist die Buchhandlung Stories in Hamburg. Und ich freue mich, dort mal wieder mit Frank Menden verbunden zu sein. Hallo Herr Menden, schön, Sie zu sprechen.
Hallo Frau Gerke, ebenso. Vielen Dank.
Sie sind ja in diesem Jahr auch Juror für den Deutschen Buchpreis. Wie ist das jetzt so kurz vorm Endspurt? Kommen Sie da auch wieder dazu, mal das zu lesen, wozu Sie richtig Lust haben?
Tatsächlich ja. Der September war in der Hinsicht dann wieder sehr entspannt, weil die Shortlist stand fest. Wir müssen jetzt die 6 Bücher nochmal lesen, aber dann zum 3. Mal, da guckt man nochmal punktuell rein, weil die Entscheidung ist ja noch nicht gefallen, auch wenn das viele denken.
Da wird bis zuletzt gerungen wahrscheinlich mit den Kollegen in der Jury,
ganz
oder?
Genau, ja.
Ist denn das, was Sie jetzt für uns ausgesucht haben, etwas, was Sie jetzt so zum Spaß gelesen haben?
Ja, alle drei tatsächlich habe ich aus reiner Lust und Freude am Lesen gelesen.
Womit fangen wir an? Der Hausmann?
Gerne, ja. Das ist ja auch ein sehr interessantes Experiment, weil die Autorin hat hier nämlich 4 Handlungselemente verknüpft, was ja noch nicht so besonders ist, aber sie hat für jeden einen eigenen Stil gewählt. Also da ist die Geschichte von Thea und Tim, die müssen ausziehen aus ihrer schicken Neuköllner Wohnung, dann in eine weniger hippe Gegend ziehen. Tim kommt aus eher prekären Verhältnissen, der arbeitet nicht, ist zu Hause der Hausmann, der Titelgebende, arbeitet in einer Graphic Novel über den Klimawandel und Thea fängt in einem Start-up für veganes Hundefutter an. Und die Geschichte von Tim und Thea wird sehr konventionell erzählt. Theas Arbeitsstory wiederum, besteht aus einem reinen Chat mit ihrer Freundin Anna, die dort die Personalchefin ist. Und dann gibt es noch den 19-jährigen arbeitslosen Maxim, der ist 2018 aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet und der schreibt in einem Heft, so richtiges Schulheft, einfach alles auf, was er so erlebt, damit sich sein Deutsch verbessert. Und dann gibt es noch die 80-jährige Nachbarin Dagmar Birkenbeck und die hat für das Internet ganz neu für sich entdeckt und einen Blog ins Leben gerufen, auf dem sie nicht ganz legale Spartipps gibt. Und zusätzlich kriegen wir eben auch noch die Graphic Novel, an der Tim arbeitet, erzählt, in der es um den Klimawandel geht.
Das heißt, das ist Roman mit Graphic Novel, also da sind auch Bildsequenzen drin?
Ja, die Graphic Novel ist tatsächlich komplett im Roman, immer wieder bricht sie so durch und das macht es total spannend. Das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen kompliziert, auch von den Themen vielleicht so ein bisschen überfrachtet und das ist es überhaupt nicht. Ich finde, das fügt sich alles so organisch ein. Und es macht einfach großen Spaß.
Das hört sich ganz so an. Also von Vlada Kolosova, Der Hausmann, ist eine Empfehlung von Frank Menden. Dann haben Sie eine norwegische Autorin auf Ihrer Liste. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin großer Fan norwegischer Literatur, aber die kannte ich jetzt noch nicht. Das Haus über dem Fjord. Was gefällt Ihnen da dran?
Mir gefällt es daran, dass es eine Geschichte ist, die wirklich eine Richtung geht, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Es beginnt 1985 mit einem Erdrutsch, bei dem ein Mann und seine 2 Söhne ums Leben kommen, zurückbleiben seine Ehefrau Wenke und die Tochter Elin. Und Elin ist auch die Protagonistin des Romans, die nämlich dann 22 Jahre später nach diesem Erdrutsch zurück in ihr Heimatdorf kommt und das nach dem Tod ihrer Mutter das Haus leer räumt. Und dort merkwürdige Sachen findet, ein Maklerprospekt für ein Haus in Frankreich und dazu noch Unterlagen für ein Darlehen, das ihre Eltern aufgenommen haben, obwohl das Haus abbezahlt war und auch nie die Rede davon war, dass man eigentlich nach Frankreich ziehen wollte. Und ich habe erst lange überlegt, wo könnte es hingehen und war dann wirklich komplett überrascht, was am Ende dann herauskommt. Und mich hat ein Satz am Ende sehr berührt, der da heißt, wer unsere Eltern wirklich waren, werden wir vielleicht nie erfahren. Aber wer sie für uns sind, entscheiden wir zum Glück selbst. Und das ist so ein bisschen die Quintessenz dieses Romans, der am Anfang vielleicht so ein bisschen wie ein Krimi daherkommt, aber etwas ganz, ganz anderes. Das ist wirklich ein tolles Buch.
Christine Waller, Das Haus über dem Fjord, kommt als Krimi daher. Aber Sie haben auch noch einen richtigen Krimi ausgesucht, und zwar einen aus den 40er Jahren von Dorothy B. Hughes, Ein einsamer Ort. Das ist so eine richtige Wiederentdeckung, oder?
Ja, und ich bin ehrlich gesagt nur drauf gestoßen, weil der ist 1950 verfilmt worden mit Humphrey Bogart. Und ich bin ein großer Bogart-Fan und das ist einer meiner liebsten Bogart-Filme. Und so habe ich dann zu diesem Buch gegriffen, das aber tatsächlich völlig anders ist als der Film. Es spielt Ende der 40er Jahre in Los Angeles und der ehemalige Jagdflieger Dix kommt in die Stadt. Er streift so ein bisschen abends immer durch die Stadt, versucht immer wieder diesen Kick, den das Fliegen ihm gegeben hat, wiederzukriegen, aber er schafft es irgendwie nicht. Und er stößt auf seinen alten Freund Brubb, und Brubb ist, wie er dann erfährt, Detektiv und arbeitet an einer Reihe von Frauenmorden, die seit einiger Zeit Los Angeles heimsuchen. Und Brubb hat eine Frau, Sylvia, die Dix so ein bisschen argwöhnisch beobachtet. Dix wiederum beobachtet diese Sylvia sehr genau, und es entwickelt sich so ein sehr merkwürdiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen den dreien, wo man irgendwann überhaupt nicht mehr weiß, wer ist Jäger, wer ist Gejagte. Und auch das, finde ich, hat einen sehr, sehr gelungenen Schluss.
Also eine echte Wiederentdeckung aus den 40ern, Ein einsamer Ort von Dorothy B. Hughes, erschienen bei Atrium. Frank Menden, vielen Dank für diese tollen Leseempfehlungen. Und jetzt dann würde ich sagen, zurück zu den 6 Endspurt-Titeln, oder?
Sie sagen es, Frau Gerg. Da werde ich mich dann wieder dran machen.
Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Dankeschön. Tschüss.